Aufnahmetaste drücken.
Und ich möchte anfangen mit einem kleinen Beispiel. Das hatte jemand auf Piazza sich erbeten. Und das war ein Beispiel zur Anwendung des Pumping, nämlich auf eine konkrete Grammatik, dass man wirklich dieses Aufpumpen mal vorführt. Und die konkrete Grammatik sieht jetzt genauso hinkonstruiert aus, wie sie zum Pumping immer passt. Aber ich wollte halt was machen, was möglichst einfach ist, nicht irgendeine komplizierte. Das heißt, die Grammatik, die ich Ihnen zeige, ist jetzt das Startsymbol geht nach U, A, Y, wo A, U und Y irgendwelche Terminalstrings sind. Und das A, das ist genau das, wo jetzt das Pumpen passiert. Das ist dann V, A, X oder W. Und die sind alles also U, V, W, X, Y sind alle aus Sigma-Stern. Irgendwelche Wörter, egal. Und dann kann man ziemlich klar sehen, dass diese Wörter alle von der schönen Form sind, die man gerne hätte, nämlich, dass sie ja sich diese Zerlegung, das heißt, hier haben wir eine sehr spezielle Situation, hier kann man jedes Wort zerlegen, hier steht nur, sonst heißt es ja, man, ja, hier ist die Pumping-Lemma-Zahl, ist einfach die Länge von W. Das heißt, was ist hier die Sprache, die hier mit erzeugt wird, das sind alle von S aus generierbaren Wörter und die fangen eben mit einem U an und hören mit einem Y auf. Und was haben wir dazwischen? Dazwischen haben wir alles, was von A generierbar ist. Und was kann man mit A generieren? Man kann eben beliebig viele Folgen von Vs und gleich viele Folgen von X an der anderen Seite generieren und irgendwann muss man in der Mitte einen W haben. Und das ist genau dieses V hoch I, dann in der Mitte das W und dann das X hoch I, wobei I irgendeine natürliche Zahl ist. Das heißt, hier hier sehen Sie direkt diese Zerlegung. Das heißt, wenn Sie jetzt eben von S irgendwo hingehen, gehen Sie von S, U, A, Y und dann U. Und zum Beispiel, wenn Sie dies zweimal machen wollen, also V hoch 2, dann kommen Sie eben einmal V, A, X, Y und dann nochmal U, V Quadrat, A, X Quadrat, Y. Das wäre jetzt zweimal die A-Produktion, die erste A-Produktion angewandt und dann die zweite A-Produktion. Da verschwindet einfach das A und Sie haben eben hier U, V Quadrat, W, X Quadrat, Y. Und damit startet Ihnen natürlich die Zerlegung direkt in diese Teile, direkt ins Gesicht. Und das A können Sie natürlich beliebig oft aufpumpen. Das war also eine Frage gewesen. Hier die Antwort. Und jetzt machen wir an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Genau, und zwar eine Reihe von einfachen Algorithmen für kontextfreie Sprachen, die diese Grammatiken etwas manipulieren. Und wir haben also irgendeine Grammatik G, eine kontextfreie Grammatik mit den üblichen Komponenten. Und dann klassifizieren wir Symbole, sowohl Terminal- als auch Nicht-Terminal-Symbole, in verschiedene Klassen. Und zwar nenne ich ein Symbol nützlich, wenn es, also das Symbol ist das X, was ich jetzt klassifiziere als nützlich. Und das ist nützlich genau dann, wenn wir eine Ableitung haben, die mit dem Startsymbol startet, uns ein Terminalwort W generiert und in der das X irgendwo vorkommt. Wenn es keine Ableitung gibt, wo X überhaupt drin vorkommt in ein Terminalsymbol, dann ist X offensichtlich unnütz, dann bräuchten wir das gar nicht. Und wir nennen ein Symbol erzeugend, wenn es von dem Symbol wenn wir von dem Symbol starten, dass wir dann einen Terminalstring erzeugen können. Es gibt also so eine Ableitung von X in ein W in Sigma-Stern. Und wir nennen es erreichbar, wenn es umgedreht, also nicht von dem Symbol zu Terminal, sondern vom Startsymbol, dass wir zu dem Symbol kommen können. Das heißt, es muss eine Ableitung geben, die dann auf der am Ende ein Wort erzeugt, wo das X drin vorkommt. Und das X kann ja ein Nicht-Terminalzeichen sein. Das heißt, auch die Alphas und Betas drumherum brauchen nicht Terminale, sondern halt irgendein Wort aus Terminal- und Nicht-Terminalzeichen, was sie von S aus erreichen können. Und es ist sicher klar, dass wir gerne nur nützliche Symbole in unserer Grammatik haben wollen. Und das ist jetzt, was wir als ersten Algorithmus kennenlernen werden, ein Säubern der Grammatik. Aber erstmal ein paar Grundeigenschaften, nämlich nützliche Symbole sind erzeugend und erreichbar. Das ist einfach per Definition. Nützlich heißt ja, das hier gilt. Ja, dann ist es definitiv das Symbol, also X kommt irgendwo drin vor und dann ist das Symbol definitiv von S aus erreichbar. Das ist klar. Warum ist es auch erzeugend? Nun, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Wenn Sie jetzt also hier diese Ableitung haben, dann sieht die ja so aus. S geht in Sternschritten über nach irgendeinem Wort. In der Mitte muss das X drin vorgekommen sein, also irgendein Alpha X Beta, und das wiederum geht in Sternschritten in ein W, also nicht in ein W, sondern in dieses W in Sigma Stern über. Und jetzt behaupte ich also, X sei erzeugend. Man könnte also von X aus ein Wort in Sigma Stern erzeugen. Das ist genau die Eigenschaft der kontextfreien Grammatiken. Wenn Sie so eine Ableitung haben von dem Alpha X Beta auf ein Wort W aus Sigma Stern, dann heißt das ja, dass sukzessive diese Nicht-Terminale in Alpha X Beta ersetzt worden sind. Und irgendwann kam ein Terminalwort W raus. Das heißt aber, man kann da eine Teilsequenz draus destillieren, die nur das X in ein Teilwort von dem W überführt. Das ist genau das, was warum die kontextfreien Grammatik eben kontextfrei sind, dass sie eben das Alpha und das Beta gar nicht betrachten müssen, wenn sie nur wissen, was mit dem X passiert. Das heißt, deswegen ist es eben, daraus folgt dann eben, dass es irgendeine Ableitung gegeben haben muss, X geht in irgendwas ein V über, und das V ist eben ein Teilwort von einem W. Gut, das ist also für dieses Faktum die Überlegung. Interessanterweise für die umgekehrte Richtung gilt nicht. Es kann also Symbole geben, die sowohl erreichbar und erzeugend sind, aber die nicht nützlich sind. Das erscheint erstmal verblüffend. Das Gegenbeispiel sehen Sie dort. Welches Symbol ist hier erreichbar und erzeugend, aber nicht nützlich? Das A, das Groß A, ist definitiv erreichbar von dem S aus, und es ist auch erzeugend, denn wir haben die Produktion Groß A geht nach Klein B, aber es ist nicht nützlich. Warum nicht nützlich wäre? Es müsste eine Ableitung geben vom Startsymbol aus in ein Terminalwort, in der das A drin vorkommt. Das gibt es aber nicht, weil nämlich dummerweise die einzige Produktion, die vom Startzustand aus unseren A erzeugt, erreichbar ist es, die führt nicht weiter, weil nämlich das B nicht weiter abgeleitet werden kann. Das heißt, das A ist kein nützliches Symbol. Natürlich ist auch gleich diese ganze Produktion, es geht nach A, B, das kann man auch wegschmeißen, und das B kann man auch wegschmeißen. Aber es zeigt jedenfalls, dass die eine Richtung hier gilt und die andere aber nicht gilt. Man muss hier immer sehr sorgfältig argumentieren, weil man sonst leicht denkt, irgendwas würde eigentlich folgen. Naja, und dann folgt natürlich auch, das ganze Ding ist. Also es ist, die Grammatik kann man eindampfen auf einfach nur S geht nach klein a. Mehr Wörter können Sie nicht von S aus herleiten. Der Rest war einfach nur Schall und Rauch. Und was wir jetzt machen wollen, ist eben die unnützen Symbole und natürlich die Produktionen, in denen sie vorkommen, die zu eliminieren. Und jetzt überlegen wir uns erstmal ganz grundsätzlich, wie man das... hier ein Beispiel. Erstmal ein Beispiel, wie es funktioniert, und dann ein zweites Beispiel, wie es nicht funktioniert. Und zwar, was wir im Endeffekt machen werden, ist, dass wir zuerst die nicht erzeugenden Symbole eliminieren. Das ist also gerade die Grammatik, die wir vorher hatten. wenn wir mit der Grammatik starten, was ist nicht erzeugend? Nun, das Symbol B ist nicht erzeugend. Von dem B aus können Sie kein Terminalwort erreichen. Von dem B aus können Sie gar nichts erreichen, außer B selbst. Das heißt, das können Sie rausstreichen und dann natürlich die Produktion, die damit einhergeht, auch rausstreichen. Damit haben Sie nur noch dieses reduzierte Grammatik und aus der können Sie jetzt die unerreichbaren Symbole eliminieren und dann bleibt nur noch das übrig, was ich auch auf der vorherigen Folie gezeigt habe. Nur noch das Startsymbol geht nach klein a. Das ist jetzt tatsächlich der richtige Prozess, wie man auf die nützlichen Symbole reduziert. Wenn man es umgedreht macht, funktioniert das nicht. Wenn Sie also zuerst die unerreichbaren und dann die erzeugenden Symbole rausschmeißen, dann werden Sie nicht nur nützliche Symbole übrig behalten, sondern weiterhin auch ein paar unnütze. Beispiel eben genau diese Grammatik. Wir machen das jetzt gerade also in einer umgedrehten Reihenfolge. Ich schmeiße erstmal die unerreichbaren Symbole raus. Welches Symbol ist hier unerreichbar? Nun, dummerweise ist hier nichts unerreichbar. Die sind alle erreichbar. Das heißt, da kann man auch nichts rauswerfen. Und dann kann ich aber aus derselben Grammatik die nicht erzeugenden Symbole rauswerfen. Und das ist tatsächlich so, das B erzeugt nichts, das kann ich rauswerfen. Aber dann bleibe ich mit dieser Grammatik hier, ende ich. Und die hat eben noch unnütze Symbole, nämlich das Groß A. Das heißt, das hier ist die richtige Reihenfolge. Und die hier ist die Reihenfolge, die nicht funktioniert, wenn Sie wirklich nur nützliche Symbole behalten wollen. Und das ist genau das, was wir jetzt zeigen möchten, dass diese zwei Schritte erst die nicht erzeugenden Symbole eliminieren, dann die nicht erreichbaren Symbole eliminieren, dass das uns eine Grammatik mit nur nützlichen Symbolen hinterlässt. Genau, also eliminiert man aus einer Grammatik G, mit der wir starten, alle nicht erzeugenden Symbole und das Resultat nennen wir jetzt mal G1 und aus G1 dann die unerreichbaren Symbole und das Resultat nenne ich G2, dann ist die Behauptung doppelt, die heißt nämlich, dass G2 nur noch nützliche Symbole enthält und dass die Sprache die gleiche geblieben ist. Das möchten Sie natürlich, Sie wollen jetzt plötzlich eine neue Sprache haben, sondern die gleiche Sprache, aber mit einer reduzierten Grammatik. Und der Beweis, da zeigen wir erst, das geht recht kurz, dass die Sprache nicht verändert worden ist. Und wenn Sie die Gleichheit der Sprache zeigen wollen, dann zeigen wir einfach die beiden Enthaltensein-Richtungen. Und das erste ist, dass die Produktionen, also P2 sind die Produktionen von Grammatik 2, die sind enthalten in den Produktionen der Grammatik G. Das ist also gerade hier, das gehört zu G und das gehört zu G2. Und wir haben ja nur Produktionen rausgeworfen, das heißt, sie sind weniger geworden oder können weniger geworden sein. Das heißt, die Sprache ist natürlich auch eine Teilmenge der ursprünglichen Sprache. In der Richtung ist es klar. Jetzt müssen wir aber zeigen, dass wir nichts verloren haben. Es kann ja sein, dass wir zu viel rausgeworfen haben und jetzt bestimmte Worte nicht mehr produzieren können. Okay, also andere Richtung. Nehmen wir an, wir hätten ein Wort, das mit der Hilfe der ursprünglichen Grammatik produziert werden konnte. Warum kann das dann immer noch mit dieser in zwei Schritten reduzierten Grammatik produziert werden? Okay, gucken wir es uns an. Wir haben also irgendeine Ableitung vom Startsymbol in der Ursprungsgrammatik G zu einem Wort W. Aus Terminalzeichen. Und per Definition ist jetzt jedes Symbol, das in dieser Ableitung vorkommt, ist erreichbar. Klar, von S aus haben Sie es erreicht. Und es ist erzeugend, weil es eben von da aus einen Terminalstring erzeugen kann. Also gilt auch, dass diese Herleitung nicht nur in G funktioniert, sondern auch in G2. Warum? Gucken wir uns den Prozess an. Wie komme ich auf G2? Ich habe erst die Zwischengrammatik G1 gehabt. Da habe ich alle nicht erzeugenden Symbole rausgeworfen. Aber in der Herleitung hier sind alle Symbole erzeugend. Das heißt, es ist nichts rausgefallen. Jetzt mache ich dasselbe. Von G1 nach G2 übergehend habe ich unerreichbare Symbole rausgeschmissen. Aber in der Herleitung haben wir uns gerade überlegt, sind alle Symbole erreichbar. Das heißt, ich habe auch wieder nichts aus dieser Herleitung rausgeschmissen. Das heißt, die Herleitung muss noch genauso gut in G2 funktionieren. Und damit habe ich eben die Sprachäquivalenz mit der einen Richtung hier und der anderen Richtung, dass wenn es aus der Sprache G ist, dann ist es auch der Sprache von G2 ebenfalls. Das war also die einfache Überlegung. Die nächste muss man ein bisschen sorgfältiger oder ausführlicher machen, dass ich auch tatsächlich nur noch nützliche Symbole in dieser Grammatik jetzt habe. Und hier steht oben nochmal kurz, wie die Grammatiken erzeugt wurden. G1 enthält nur noch erzeugende Symbole aus G und G2 enthält nur noch die erreichbaren Symbole aus G1. Das sind also diese beiden Schritte, wo ich halt eben die nicht erzeugenden und die nicht erreichbaren rausgeworfen habe. Okay, Behauptung, aus der Grammatik 2 habe ich jetzt nur noch nützliche Symbole drin. Was heißt das? Das heißt, jedes Symbol aus dem sowohl den Terminal als auch den Nicht-Terminal-Zeichen von Grammatik 2 ist nützlich in G2. Das heißt, die Behauptung ist, es gibt eben für jedes Symbol X eine solche Herleitung vom Startsymbol aus, ist das X erreichbar, das ist die eine Teil von nützlich, und von dem X kann man ein Terminalwort dann erzeugen, beziehungsweise von dem X in seinem Kontext kann man ein Terminalwort erzeugen, aber den Kontext brauche ich dazu nicht. Ich kann dann auch notwendigerweise auch von dem X alleine ein Terminalwort erzeugen. Das ist das, was zu zeigen ist. Okay, also, wenn X in dieser Menge hier ist, dann muss es natürlich auch in der entsprechenden Menge für die Grammatik G1 gewesen sein. Und das heißt, es muss in G1 erreichbar sein. Wenn es aus der Menge ist, muss man ja sehr aus dieser Menge V2 vereinigt Sigma 2, dann ist es ja nicht rausgeworfen worden in dem Schritt von G1 nach G2. Das heißt, es muss in G1 erreichbar gewesen sein, sonst hätten wir es ja rausgeworfen. Das heißt eben, es muss in G1 eine Herleitung gegeben haben von S nach Alpha X Beta. Jetzt argumentieren wir, jetzt hangen wir uns rückwärts. Wir haben also begonnen, haben wir damit, dass X aus der Grammatik G2 ist. Jetzt haben wir schon eine Herleitung aus G1 und wir wollen ja dann das zurück in eine Herleitung von G umwandeln. Geht's weiter? So, jetzt sind alle Symbole in der Ableitung natürlich erreichbar und damit heißt es, dass man diese Ableitung auch in G2 machen kann, sonst wäre ja, wenn irgendwas nicht erreichbar ist, wäre es rausgeflogen, ist aber nicht rausgeflogen, also muss es in G2 auch noch genauso gut funktionieren. Und alle Symbole, in X, Alpha, Beta müssen in G erzeugend sein. Woher folgt das? Weil sie ach so, ja, richtig. Das ist jetzt eine Ableitung in, hier folgt das draus. Wir haben hier so eine Ableitung in G1 und G1 sind ja nur Symbole drin, die erzeugend in G sein sind. Das heißt, per Definition von G1 sind alle Symbole in dieser rechten Seite hier erzeugend. Was heißt das? Das heißt eben, alle Symbole Y, ob das Terminal- oder Nicht-Terminal-Symbole sind, in diesem String Alpha X Beta, die sind erzeugend, das heißt, es gibt einen Terminalstring, den man ableiten kann von dem Symbol Y. Jetzt sind natürlich wieder per Definition alle Symbole in einer solchen Ableitung Y geht nach U erzeugend. Und damit sind die per Definition von dem G1, G1 sind die Erzeugenden in G, damit sind die auch weiterhin in G1. Das heißt, wir kriegen alle Symbole aus Alpha X Beta, sind auch erzeugend nicht nur in G, sondern auch in G1. Und das heißt, es gibt eben, man kann diesen Gesamtstring, wenn jedes Symbol hier erzeugend ist, dann kann man natürlich auch den Gesamtstring in irgendein Wort in G1 ableiten, in ein Wort mit Terminalzeichen. Naja, und das ist natürlich das, was wir jetzt haben wollten. Jetzt haben wir einerseits eine Ableitung, noch nicht ganz, am Blick noch. Die Ableitung, die wir jetzt hier betrachten, die enthält nur Symbole, die in G1 erreichbar sind. Warum? Weil vor dem Alpha X Beta kommt hier diese Ableitung, das heißt, alles in dem Alpha X Beta und damit auch alles Spätere ist von S aus erreichbar. Und damit gilt auch, dass diese Reduktion, diese Ableitung nicht nur in G1 funktioniert, sondern auch in G2, weil G2 sind die erreichbaren in G1, aber wir haben hier überlegt uns, die sind alle in G1 erreichbar, also fällt die Ableitung nicht weg in dem Schritt von G1 nach G2. Und jetzt haben wir die beiden Ableitungen, Teilableitungen, die wir haben wollen. Wir haben einmal den Teil hier. S kann in... Das ist einmal das hier. Wir haben in G2 von S nach Alpha X Beta und dann haben wir in G2 ebenfalls von Alpha X Beta nach W und damit können wir das zusammensetzen und kriegen jetzt eben eine Gesamtableitung von S nach W in G2. Damit heißt es, wir hatten das X war ein nützliches Symbol. Das heißt, das hier haben wir gerade bewiesen. Und im Prinzip ist jeder einzelne Schritt nicht schwierig, aber man muss immer genau überlegen, was ist erzeugend, was ist erreichbar, warum ist das jetzt hier erzeugend. Und jetzt wissen wir eben, diese beiden Schritte hintereinander, zuerst die erzeugenden, also die nicht erzeugenden rausschmeißen, dann die nicht erreichbaren rausschmeißen, das liefert uns eine Grammatik mit nur nützlichen Symbolen. Und jetzt braucht man sich nur noch zu überlegen, wie kann ich das tatsächlich machen, wie reduziere ich meine Grammatik auf die nur Erreichbaren oder auf die nur Erzeugenden? Und das sind jetzt sehr einfache Algorithmen, einfach induktiv. Hier das erste, die Menge der erzeugenden Symbole ist berechenbar. Wie mache ich das? Induktiv. Erstmal alle Symbole aus dem Terminalalphabet sind erzeugend, das ist meine Start, denn die kann ich in null Schritten nämlich ableiten auf ein Terminalwort. Und dann hangle ich mich rückwärts, wenn ich eine Produktion habe in meiner Grammatik und ich weiß bereits, dass alle Symbole in der rechten Seite Alpha erzeugend sind, das heißt, von denen aus kann ich Terminalworte erreichen, dann ist natürlich auch das A erzeugend, nämlich mit einem Schritt mehr. Und das ist es auch schon. Hier ist ein Beispiel. Wir haben eine Grammatik mit diesen Produktionen hier und jetzt können wir induktiv die erzeugenden Symbole berechnen. Und wir fangen genau wieder oben an. Erstmal alle Terminalsymbole, da haben wir aber nur ein einziges, das klein c, sind erzeugend. Okay, das tun wir rein in unsere Menge der erzeugenden Symbole. Und jetzt hangeln wir uns rückwärts. Wenn c erzeugend ist, was wissen wir dann? Dann ist natürlich auch dieses b hier erzeugend, weil das b, Entschuldigung, zu schnell. Wenn klein c erzeugend ist, dann ist natürlich auch groß c erzeugend, weil groß c in einem Schritt auf klein c geht. Okay? Wenn groß c erzeugend ist, dann ist natürlich auch groß b erzeugend, weil man von groß b groß c erreichen kann. Funktioniert also auch. Wenn ich jetzt weiß, dass sowohl b als auch c erzeugend sind, dann weiß ich natürlich auch, dass das A erzeugend ist, weil dann kann ich ja von den beiden Teilen der rechten Seite irgendein Wort erzeugen, also kann ich natürlich auch von A aus das Wort erzeugen. Das heißt, dann kommt das A hinzu und das war's auch schon. S selbst ist nicht erzeugend. Warum ist S nicht erzeugend? Weil es eben keine Produktion gibt, die das S jemals wieder los wird. Wenn Sie also mit S anfangen, dann sind alle Wörter, die Sie daraus erzeugen können, die enthalten weiterhin dieses S und nicht, Sie werden das nicht los, Sie werden nie einen String mit nur Terminalzeichen erzeugen können. Aber die Symbole, die Sie da haben, die erzeugen tatsächlich Terminalstrings. Und damit kann ich auch entscheiden, ob eine kontextfreie Grammatik die nicht die leere Sprache erzeugt, denn, oh ja. Wie ich sagte, weil man in null Schritten auf ein Terminalsymbol kommt. Wie viele Schritte brauchen Sie von einem Terminalsymbol zu sich selbst? 0 Schritte. Das ist gerade der Stern, wenn Sie dieses Erzeugen nochmal sich in, gehen wir zur Definition zurück. Ne? Genau. Ein Symbol X, was jetzt gerade ein Terminalzeichen ist, das ist erzeugend, wenn es eine Ableitung gibt von diesem X in ein Terminalwort mit Sternschritten. Und Stern kann eben auch Nullschritte sein. Und dann ist das W gerade das X selbst, das Terminalzeichen. Aber fragen Sie ruhig, das ist manchmal, oder in den meisten Fällen ist es für 90% der anderen Hörer auch nicht klar gewesen. Noch Fragen zu dem Beispiel? Ja. Wenn Sie zum Beispiel noch hätten, S geht nach A, ja, dann würden Sie auch in einem dieser Schritte gesagt haben, ah ja, A ist erzeugend, damit ist auch S erzeugend. Ja. Jetzt kann man eben ganz einfach entscheiden, ob eine kontextfreie Grammatik die leere Sprache erzeugt. Wieso? Naja, leere Sprache erzeugen heißt ja nichts anderes, als dass das Startsymbol nicht erzeugend ist. Sie können vom Startsymbol kein einziges Wort aus erzeugen und das ist etwas, was Sie mit diesem Algorithmus feststellen können, indem Sie eben bottom-up die ganzen erzeugenden Symbole berechnen und wenn das Startsymbol nicht dabei war, dann ist die Grammatik leer, das heißt, die Sprache ist leer. Dual dazu können Sie auch die Menge der erreichbaren Symbole berechnen. Das wäre ja der zweite Schritt in dieser Aufräumaktion in der Grammatik. Und die erzeugenden Symbole, die haben Sie bottom-up bewiesen von den Terminalzeichen rückwärts rechnend. Das wird jetzt gerade umgedreht vom Startsymbol vorwärts rechnend. Das heißt, auch wieder induktiv. Wir fangen an, dass wir sagen, das Startsymbol ist erreichbar, weil wir eben in null Schritten vom Startsymbol dieses Symbol erreichen können. Und dann sagen wir, naja, wenn wir jetzt eine Produktion haben, Alpha geht nach A geht nach Alpha X Beta und das A selbst ist erreichbar, dann ist auch alles auf der rechten Seite erreichbar, also insbesondere dieses X. Also das hätte man etwas vielleicht kompakter schreiben können, dass man sagt, Alpha A geht nach Alpha, dann ist auch alles in Alpha erreichbar. So habe ich einfach ein beliebiges Symbol rausgegriffen. Das heißt, immer von einem erreichbaren Symbol, alles, was auf der rechten Seite steht, ist natürlich auch erreichbar. Und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, dass Sie einfach mit diesem Anreicherungsprozess den so lange durchführen, bis Sie nichts Neues mehr erzeugen können. Und dann haben Sie alle erreichbaren Symbole. Und als letztes, und das ist vielleicht nicht so ganz offensichtlich, dass das Wortproblem für kontextfreie Grammatiken entscheidbar ist. Und wir werden uns jetzt rantasten an einen relativ effizienten Algorithmus, in dem wir erstmal uns prinzipiell überlegen, dass es entscheidbar ist. Gegeben ein Wort, gegeben eine kontextfreie Grammatik, kann man das Wort erzeugen. Und dann werden wir, das ist also jetzt kein effizienter Algorithmus, aber ein sehr einfacher Algorithmus. Und ohne Einschränkung nehmen wir an, das Wort sei nicht leer. Und dann eliminieren wir aus der Grammatik die ganzen Epsilon-Produktionen. Das hatten wir schon mal gehabt im Kontext der Chomsky-Normalform. Und jetzt produzieren wir einfach induktiv alle Wörter, die vom Startsymbol aus erzeugbar sind, ableitbar. Das heißt nicht nur Terminalwörter, sondern alle Wörter. Das heißt alle Wörter in V vereinigt Sigma Stern. Ausgehend vom Startsymbol führen wir immer diese Produktionsersetzungen durch und nehmen dann neue Wörter auf, aber die nicht länger als W sind. Weil wir wissen, wir brauchen, wenn wir auf der Suche sind nach W, brauchen wir keine Wörter zu erzeugen, die länger als W sind. Warum? Es gibt keine Epsilon-Produktion mehr darin. Das heißt, Wörter können nicht wieder kürzer werden. Die können nur bestenfalls gleich lang bleiben. Das heißt, wenn wir ein Wort der Länge W erreicht haben, brauchen Sie in diesem Suchprozess nach W, brauchen Sie keine größeren Wörter mehr zu betrachten. Also das ist eben das, wir eliminieren zuerst alle Epsilon-Produktionen. Und wie mache ich das jetzt induktiv? Ich starte einfach, also R steht für reachable, die erreichbaren, das sind die von S her erreichbaren Wörter. Und S selbst ist natürlich erreichbar. Und dann sage ich einfach, wenn was erreichbar ist und ich kann in dem Wort ein Symbol mit einer Produktion ersetzen, dann mache ich das doch. Das heißt, wenn ich eben ein erreichbares Wort habe in meiner Menge R, wo irgendwo in der Mitte ein Symbol B, aber das ist jetzt eben laut Konvention ein Nicht-Terminal-Symbol, wenn das da drin ist und ich habe eine Produktion, in der ich das B durch ein Beta ersetzen kann, dann mache ich das, aber nur, wenn das neue Wort, was ich erzeuge, nämlich das Alpha, Beta, Gamma, Sie hatten jetzt bis jetzt das Wort Alpha, B, Gamma und das B ersetzen Sie durch ein Beta und dann kriegen Sie eben das Wort Alpha, Beta, Gamma, wenn das nicht länger als W ist, dann tun Sie auch Alpha, Beta, Gamma nach R rein. Und das machen Sie eben so lange, bis Sie keine neuen Wörter mehr erzeugen können, weil Sie eben bei allen Wörtern, entweder gibt es keine neuen oder sie scheitern eben an dieser Längenschranke. Und dann haben Sie alles gekriegt hier in der Menge, was sich von S aus erreichen lässt und was die Länge maximal W der von W hat. Und dann gilt eben insbesondere, dass das Wort, was Sie suchen, machen wir andersrum. Sie fragen sich ja, ist W in der Menge der das gilt jetzt für alle W, diese Eigenschaft hier, wenn Sie ein beliebiges W haben, das sollte man dazu schreiben, es gilt für alle W in V vereinigt Sigma Stern mit Länge von das W war jetzt ungültig, weil wir wollen uns eigentlich nehmen wir das mal W' Länge von W' ist kleiner gleich Länge von W und dann ist das hier auch W' in beiden Fällen. Das heißt, ich habe hier eine allgemeine Aussage getroffen, alle Wörter, die aus Terminal- und Nicht-Terminalzeichen bestehen und maximal die Länge von unserem Wort W haben, die sind genau dann in der Menge R, wenn sie in dieser anderen Menge sind. Was ist das hier für eine Menge? Das ist die Menge aller Wörter über Terminal- und Nicht-Terminalzeichen, die sich von dem Startsymbol aus erreichen lassen. Das heißt, das ist eine triviale Aussage. Ich sage einfach nur, der Algorithmus berechnet mir tatsächlich alle Wörter, die, wenn sie nicht länger als unser W sind, sich dann von dem Startsymbol aus erreichen lassen. Und insbesondere gilt das natürlich für das Wort W selbst. Das heißt, dieses Wort W ist genau dann in dieser Menge der vom Startsymbol aus erreichbaren Worte, wenn es in der Menge R ist. Und die Menge R ist natürlich eine endliche Menge. Wir haben ja maximal Wörter einer gewissen Länge. Und damit können Sie das natürlich leicht testen. Es kann zwar eine sehr große Menge, eine exponentiell große Menge sein, aber zumindest ist es im Prinzip entscheidbar. Und Sie haben einfach nur alle Wörter aufgebaut, die sich eben vom Startsymbol aus ergeben. Und haben eben sich zunutze gemacht, wir eliminieren zuerst alle Epsilon-Produktionen, um diese Längenschranke benutzen zu können. Das ist jetzt eine ineffiziente Art, um es zu machen. Die ist top-down. Sie fangen mit dem Startsymbol aus an und suchen alles, was sich erreichen lässt und was nicht zu lang ist. Jetzt machen wir umgedreht, ja? Machen wir gleich mal. Also, A geht nach, sagen Sie nochmal.
A geht zu groß B oder klein A. Groß B geht
Ja, okay. Und was ist Ihr Startsymbol? Okay, dann fangen wir also an mit unserer Menge. Tun wir Groß A rein. Also die Menge der Erreichbaren. Das R ist gleich, fangen mit Groß A an. Gut, was kann man da als nächstes? Wenn A erreichbar ist, natürlich auch alles, was in einem Schritt von A aus erreichbar ist, ist auch erreichbar. Also kommt da Klein A rein und Groß B kommt rein, richtig? Und jetzt haben wir auch noch das B drin, also können wir alles reintun, was von Groß B erreichbar ist. Das ist aber nichts Neues, das Groß A ist bereits drin. Das heißt, das war's. Wenn Sie da in eine Schleife kommen, haben Sie sich verprogrammiert. Sie müssen, das ist einfach ein Prozess, der sagt, durchsuche, im Prinzip in jedem Schritt können Sie einfach sagen, Sie initialisieren es mit dem Startsymbol und in jedem Schritt gucken Sie jedes Wort in R drin vor an und jede Produktion. Und wenn Sie dann nichts Neues mehr kriegen, dann können Sie aufhören. Also es ist wirklich eine Frage, dass man solche induktiven Definitionen, die lassen sich sehr leicht hinschreiben, aber man muss aufpassen, wenn man die programmiert, dass das eben so eine Schleife ist, die im Prinzip in jedem Schritt wieder guckt, kann ich noch was Neues hinzufügen und dabei die Gesamtmenge betrachten muss. Ja. Uneinschränkend ist also das Wort nicht leer. Da müssen Sie sich vorher, für jede einzelne Grammatik müssen Sie einfach wissen, hat die Grammatik das leere Wort oder nicht? Und wenn die Grammatik das leere Wort hat, dann können Sie einfach sagen, okay, das machen wir als Spezialfall, wenn mein Wort W was reinkommt, das leere Wort ist, dann sagen wir ja und ansonsten nein. Aber Sie wollen prinzipiell wissen, kann man das leere Wort erzeugen?
Kann man von der Grammatik entschließen, ob das leere Wort in der Sprache ist?
Ob das ein berechenbarer Prozess ist? Ja, das geht, aber das ist ein bisschen, also das möchte ich jetzt hier nicht ausführen. Das ist auch wieder mit so einem induktiven Argument machbar. Und jetzt kommt der eigentlich interessante Algorithmus, der Kokek-Younger-Kasami-Algorithmus, den, ich glaube, zwei Leute unabhängig erfunden haben. Also ich glaube, einer von den beiden, 2+1 irgendwie, aber ich weiß nicht, wer ist. Und der kann einem jetzt das Wortproblem in kubischer Zeit lösen, aber unter der Annahme, dass wir eine Grammatik in Chomsky-Normalform haben. Und das ist jetzt ein Bottom-up-Algorithmus, der dynamische Programmierung benutzt. Und Eingabe ist eben unsere Grammatik und ein Wort W, von dem wir gerne wissen wollen, wird es von der Grammatik erzeugt. Und was wir dazu aufbauen, sind Mengen, VIJ. Was ist VIJ? VIJ sind gerade all die Nicht-Terminalzeichen A, von denen aus man ein Fragment des Wortes erreichen kann, und zwar gerade das Teilfragment AI bis AJ. Das heißt, wir unterteilen unser großes Wort von A1 bis AN, unterteilen wir oft in irgendwelche Teilwörter und fragen uns, welches Symbol kann uns dieses Teilwort herleiten? Und das werden wir berechnen für alle I und J. Natürlich I kleiner gleich J. Wenn I größer als J ist, dann hätten wir das leere Wort. Das brauchen wir nicht. Und wenn wir die alle berechnet haben, diese VIJ, dann können wir insbesondere uns die Frage beantworten, ist ein Wort aus der Sprache, nämlich wenn das Startsymbol in der Menge V1N ist. V1N ist ja gerade die Menge, die ist gerade korrespondiert zu dem Gesamtwort, eben von den Buchstaben 1 bis N. Und V1N sind die Menge all der Symbole, von denen aus man dieses Wort herleiten kann. Und wenn da das Startsymbol drin ist, dann heißt es eben, dass das von der Grammatik erzeugt wird. Und das ist auch schon die zentrale Idee dabei. Und die Berechnungsvorschrift können Sie sich auch wieder jetzt hier bottom-up vorstellen, dass Sie anfangen mit ganz kleinen Teilwörtern und daraus immer größere Teilwörter für immer größere Teilwörter berechnen, welche Symbole lassen einen dieses Teilwort ableiten. Und wir fangen an mit den kleinsten nicht-trivialen Teilwörtern, nämlich den Einzelbuchstaben. Das ist also gerade das Wort von I bis I, also gerade der Einzelbuchstabe I. Und die Menge VII sind dann eben all die Symbole, die einem in einem Schritt dieses Wort, das Symbol AI herleiten können. Warum in einem Schritt? Warum man, wenn Sie die allgemeine Definition angucken, dann ist die allgemeine Definition ja so gewesen von dem VIJ, dass Sie beliebig viele Schritte benutzen dürfen, um von dem Nicht-Terminal A zu Ihrem Teilwort AI bis AJ zu kommen. Jetzt in der tatsächlichen, das ist sozusagen die Definition, die abstrakte Spezifikation von dem VIJ. Hier kommt jetzt die Berechnung, und zwar, wenn das I gleich dem J ist, dann sage ich einfach, das sind all die Symbole, die Ihnen mit einem Schritt unser einzelnes Zeichen AI herleiten können. Warum muss ich nicht auch mehr Schritte betrachten? Könnte ja auch drei Schritte dauern, bis wir AI herleiten können. Oder vielleicht eben doch nicht. Nee, war nicht, okay. Ja? Genau, es gibt keine Kettenproduktion, das heißt, oder Epsilons, das heißt, die einzige Art, wie Sie auf ein einzelnes Terminalzeichen reduzieren können, ist eben mit einer Produktion. Nicht Terminal geht nach Terminal. Also hier benutzen wir schon die Chomsky-Normalform. Und jetzt kommt der rekursive Schritt, wenn Sie VIJ berechnen wollen, wo I echt größer ist als J. Also wir haben jetzt mindestens zwei Buchstaben hier. Und was mache ich dann? Das muss man hier so etwas, vielleicht bevor man es liest, sollte man sich überlegen, wie das aussieht. Dann haben wir also hier AI, AI plus 1 und so weiter bis AJ. Und jetzt frage ich mich, wie kann ich das hergeleitet haben, dieses Wort? Und jetzt sage ich, da das so lang ist, brauche ich natürlich muss ich angefangen haben mit einer Produktion A geht nach BC. Das war irgendwo da oben. A geht nach BC und muss dann in weiteren endlich vielen Schritten auf dieses Wort gekommen sein, das AI bis AJ. Und wie muss das passiert sein? Ein Teil des Wortes, sagen wir von hier bis hier, muss aus dem B hervorgegangen sein. Und ein zweiter Teil, nämlich des Wortes, muss aus dem C hervorgegangen sein. Das ist die einzige Art, wie das funktioniert haben kann. Und da wir in Chomsky-Normalform sind, brauchen wir eben nur solche binären Produktionen zu betrachten. Und die einzige Frage ist, wo war die Unterteilung? Wie zerfiel das Wort, was wir hergeleitet haben, in zwei Hälften? Und das ist halt irgendein K hier, das der Mittelindex ist. Und wir wissen nicht genau welches. Und deswegen müssen wir hier jetzt eine große Schleife, eine große Suche haben oder eine große Menge eben, dass ich sage, es sind all die Nicht-Terminalsymbole A, sodass es ein I gibt, ein K gibt, was zwischen I und J liegt. Also ich probiere praktisch, das ist eine Suche, ich probiere all die Ks zwischen I und J durch und es gibt eine Produktion in P, die von dem A ausgeht und in BC generiert und das B muss in der Menge VIK sein. Das heißt, aus dem B ist herleitbar das Wort AI bis AK und aus dem C muss herleitbar sein das Wort VK plus, das Wort AK plus 1 bis AJ. Das ist also gerade die Idee hier. Ich teste alle möglichen Unterteilungen des Wortes. weil ich weiß, das muss in zwei Teile zerfallen und ich teste sie alle und gucke jeweils an, welches Symbol kann das eine Wort hergeleitet haben, das erste Teilwort, und welches Symbol kann das zweite Wort hergeleitet haben, und dann gucke ich, welche Produktion könnte dann mir das geliefert haben. Das heißt, ich kann es, ob ich das jetzt top-down oder bottom-up mache, ist egal. Gucken wir uns meine Bottom-up-Berechnungsvorschrift an. Da sage ich jetzt eben, ich betrachte alle Zerlegungen dieses einen langen Wortes in zwei Teilworte mit diesem K als Schnittpunkt, und dann gucke ich mir für jede dieser Ks gucke ich mir die Mengen VIK und VK plus 1J an, gucke alle möglichen Nichtterminale da drin an und gucke, finde ich eine Produktion, A geht nach B, C, wobei B das eine Nicht-Terminal und C das andere Nicht-Terminal ist. Das heißt, Sie kriegen hier jetzt mehrere geschachtelte Schleifen, und wir werden gleich die Komplexität uns überlegen. Das ist also die Definition. Und wenn Sie dazu noch jetzt Unklarheiten haben, sollten Sie das jetzt klären, sonst wird der Rest nicht sehr verständlich sein. Und das ist jetzt eine Berechnungsvorschrift, dass diese Berechnungsvorschrift auch tatsächlich die Spezifikation erfüllt, denn die Spezifikation auf der Folie vorher war ja etwas anders. Da stand einfach nur, von A aus kann man eben das Teilwort I bis J erreichen. Und die Behauptung ist jetzt eben, dass diese Berechnungsvorschrift genau die richtigen VIJ-Mengen berechnet. Das ist nicht sehr schwierig, das ist eine Induktion über J minus I, wo man eben damit anfängt mit dem Fall, wo J minus I 0 ist, das heißt, die beiden sind gleich, und da haben wir es uns überlegt, warum die Menge richtig ist, die da berechnet wird, und dann macht man einfach den Induktionsschritt, wenn eben das 1 länger wird, und dann argumentiert man ungefähr so, wie ich es auch bildlich getan habe. Und wie organisiere ich die Berechnung als so eine Dreieckstabelle? Und was man dann üblicherweise dran schreibt, ist unten dran das Wort A1, A2, A3, A4 und in die Einträge jeweils die Worte, die Mengen VIJ, wobei ich jetzt nicht VIJ reingeschrieben habe, sondern einfach nur IJ. Das heißt, hier steht eben gerade die Menge V14, das heißt die Menge aller Nichtterminale, von denen aus man das Wort A1 bis A4 erreichen kann. Und Sie brauchen eben nicht alle IJ-Kombinationen, sondern nur eben die, wo I kleiner gleich J ist, und deswegen kriegen wir hier die halbe Tabelle, also nicht das gesamte Quadrat. Und das machen wir jetzt an einem Beispiel. Das ist also unsere Grammatik dort oben in Chomsky-Normalform. Die hat keinen besonderen inhaltlichen Wert. Das ist einfach nur zur Demonstration dieses Verfahrens. Und jetzt fängt man eben unten an und initialisiert erstmal die Mengen V11, V22 mit all den Symbolen, die in einem Schritt das korrespondierende Terminalzeichen erzeugen können. Das heißt, das klein b kann man natürlich nur von dem Groß B aus erzeugen in der Grammatik, das klein a nur aus dem Groß A, das klein a kann man aus Groß A, das war ein B, das ist A und C, klein a dann natürlich hier genauso A und C, das ist ja immer dasselbe dann, hier wieder das B und hier wieder das A und C. Das ist also die Initialisierung, und jetzt kann ich in der Zeile da oben mir überlegen, in der Zeile drüber, die Einträge, wie kann ich die generieren? Und jetzt müssen wir nochmal, gucken wir uns einfach mal an, sagen wir mal, dem 2, 3. Wie kann ich das Wort das sind ja hier, die, ich schreibe mal die Indizes dran, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wenn ich jetzt dieses 2, 3 hier berechnen will, also die Menge der Terminalzeichen, die mir das Wort A2, A3, also genau dieses Wort herleiten, also das Wort AA, wie kann ich die berechnen? Also eine Möglichkeit ist, dass ich sage, okay, dass ich es bottom-up mache und sage, ich habe eben jetzt in 2,2 A und C und in 3,3 habe ich auch AC. Ich brauche jetzt also eine Produktion, um dieses Wort 2,3, das Wort AA, herzuleiten, brauche ich eine Produktion, die irgendwas auf einer Kombination von AC und AC ableitet. Und da haben wir eine Möglichkeit, und zwar das B. B geht nach CC, das wäre okay, die Produktion. Warum? Nämlich, weil nämlich dieses A hier durch dieses C hergeleitet werden kann und dieses A auch durch dieses C. Das heißt, wenn ich mit B anfange, dann kann ich einmal die Produktion B geht nach CC anwenden, kriege mein und kann dann jeweils die Cs ersetzen durch As. Dann habe ich also mein Teilwort AA mir hergeleitet mit dieser Produktion und den entsprechenden weiteren Produktionen für das C. Machen wir das mal weiter. Da muss ich aber ein bisschen was wegradieren. Obwohl, nee, das könnte man sogar lassen. Also wir betrachten weiterhin das gleiche Wort. Und aber 2,3 ist fertig. Das ist die einzige Möglichkeit, wir betrachten eben nicht mehr das gleiche Wort. Quatsch. Wir betrachten jetzt ein anderes. Betrachten wir das Wort 3,4 zum Beispiel. Also jetzt gucken wir das hier an. Dann sagen Sie mir Symbole. Sie können es auch top-down machen. Sie können hier S, A, B, 10 durchprobieren. Welches von den Symbolen hat eine Produktion? Zum Beispiel S geht nach A, B, sodass dann das A mir ein Teilwort von dem Wort 3,4 erzeugt. Das ist also dieses Wort hier, was wir uns gerade anwählen, gucken. Und das B würde mir ein anderes Teil, den zweiten Teil des Wortes erzeugen. Und jetzt dürfen Sie mir eben sagen, welche Symbole haben diese schöne Eigenschaft. Das heißt, Sie brauchen mir, ja? S und C, genau, das ist richtig. Ich schreibe es mal rein und wir überlegen es uns nur für das S. Warum das S? Weil das S eben die Produktion A, B hat und das A ist in A, 3, 3 und das B ist das A ist in 3, 3 und das B ist in 4, 4. Das heißt, das A leitet eben den ersten Teil des Wortes ab und B den zweiten Teil des Wortes und bei C kann man sich es genauso überlegen. Ah! Gut, ich habe es hier vor mir liegen. Das da. Gut, schon wieder da. Wir schreiben nochmal hier die Indizes dran. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gebe ich Ihnen mal noch ein paar weitere an. SA und SA sind hier drin. Und jetzt wird es ein klein wenig interessanter hier, nämlich jetzt gucken wir uns mal die 2,4 an. Obwohl es kann sein, dass es nicht wirklich interessant wird, schauen wir mal. 2,4 wäre also dieses Teilwort hier. Und jetzt Frage, irgendein Symbol, mit dem man dieses Teilwort AAB herleiten kann. Das muss nicht sein, das könnte leer sein. Dass dieses Teilwort gar nicht erzeugbar ist, das wäre nicht schlimm. Aber in dem Fall dürfte es nicht leer sein. Ja, genau, das Groß B. Und jetzt ist die Frage, warum? Weil nämlich ganz sicher natürlich nicht Groß B nach Klein B ist nicht relevant, aber diese Produktion ist relevant. CC. Und wie zerlegt sich jetzt unser AAB in zwei Teile, sodass das eine Teil von dem C und das zweite Teil auch von dem C erzeugt wird? Nun, das ist gerade, wenn man jetzt das K muss man jetzt wählen. Man muss raten, welches K, oder muss ja alle ausprobieren. Und welches K ist es jetzt? Was ist der Mittelindex? 2. Das ist nämlich 2,2 und dann 3,4. Genau. Das heißt, wir nehmen als C ist dann sowohl in der Menge V2,2, richtig, da ist ein C drin, und es ist auch in der Menge V3,4. Genau, da ist es auch drin. Das heißt, wir wissen damit aus der vorherigen Ebene, genau gesagt aus den beiden vorherigen Ebenen, V2,2 ist die Basisebene, V3,4 ist schon eins weiter. Das sind also das sind die Wörter der Länge 1 und hier die Wörter der Länge 2. Und in beiden ist das C drin. Das heißt, Sie können eben damit, ja, so wie wir es berechnet haben, haben wir eben das einmal können wir das C benutzen, um diesen Teil des Wortes herzuleiten und einmal um diesen Teil des Wortes herzuleiten. Und das sehen Sie auch, wenn Sie die Produktion angucken. Aber Sie müssen eigentlich jetzt gar nicht mehr das so genau sich das überlegen, sondern Sie brauchen einfach nur alle Ks durchzuprobieren, die eben ihr ein Wort in zwei Wörter aufteilen und dann alle Produktionen auszuprobieren und dann zu gucken, ob die beiden Wörter, die beiden Nicht-Terminalzeichen auf der rechten Seite, ob die eben das eine und das andere Teilwort herleiten können, aus den Berechnungen einer Ebene oder mehrerer Ebene tiefer. Jetzt machen wir das etwas selektiver. Ne? Und das können wir auch alles wegmachen. Und dann trage ich mal ein paar weitere ein. B. Und dann überlegen wir uns noch, dass das hier leer ist. Das bleibt leer. Sie werden für das Wort 1,3, das ist also gerade Ihr Wort BAA, wenn Sie es nicht schaffen, das mit der Grammatik herzuleiten, und das wird sich eben auch leicht zeigen lassen, indem Sie die beiden möglichen Aufteilungen betrachten, in ein Teilwort B, gefolgt von dem Teilwort AA, oder ein Teilwort BA, gefolgt von dem Teilwort A, und in beiden Fällen finden Sie keine Produktion, die jetzt zwei Nicht-Terminale generiert, die genau diese beiden Teilworte erzeugen. Das heißt, da kommt nichts. Hier wird A, S und C kommen. Hier wird nichts kommen. Und jetzt dürfen Sie mir sagen, was jetzt hier oben stehen müsste. Und jetzt betrachten wir eben das Wort oder alle möglichen Startsymbole für eine Herleitung des Wortes 1,5. Das heißt, jetzt betrachten wir wirklich das volle Wort BAABA. Und jetzt müssen Sie im Prinzip wirklich alle möglichen Teilunterteilungen dieses längeren Wortes betrachten. Und das machen wir jetzt aber nicht interaktiv wirklich alle. Das S ist drin, ne? Ich behaupte, das Startsymbol ist drin. Und kann mir jemand sagen, was die Aufteilung ist, welcher Index das ist, also oder welche beiden Teilwörter das sind, in die das S dann die das S in seiner Herleitung erzeugt. Also irgendwo muss es ja hier gespalten werden, das Wort BAABA. Und wo ist es jetzt fürs S? B und C, sagten Sie, ja? Genau. Das ist genau die Auswahl. Sie haben, hier haben Sie Ihr K. Also nach Konvention wäre das K eben dann das 1. Das heißt, es wäre das Wort 1-1, von 1 bis 1. Und die beiden Symbole, die das herleiten, ist das B und das C. Die stehen ja schon aus den Berechnungen drin. Und jetzt brauchen Sie nur noch zu gucken, gibt es eine Produktion, die S nach BC ableitet, und die gibt es tatsächlich. Das heißt, das hat funktioniert. Und ja, Sie haben eine Frage? Für dasselbe Startsymbol S, sagen Sie, und ein. Okay, interessant, Augenblick, machen wir gerade mal weg. Das heißt, die andere Zerlegung, die funktioniert, müsste die hier sein. Und dann hätten Sie das Wort 1, 2, da ist das A drin, das ist die Anna. Und hier, was hatten Sie für das zweite Wort? Mit B. Genau, das funktioniert auch so. Das heißt, das ist eine mehrdeutige Grammatik, wo es für dasselbe Wort verschiedene Herleitungen geben kann. Und wenn man das jetzt vollständig durchführt, müssten da, wenn ich mich nicht verrechnet habe, noch ein A drin sein. Und ob das C noch drin sein soll, das ist mir nicht so ganz klar. Das habe ich einmal drin, einmal durchgestrichen. Also machen wir ein C mit Fragezeichen. Das gilt aus... Wie? Ah ja, ja, genau, dann muss es also drin sein. Danke. Ja, und das ist die eine etwas längliche Demonstration dieser Bottom-up-Berechnung über die Tabelle hinweg, wo Sie eben immer, Sie können das Schicht für Schicht machen, aber müssen wie bei jeder neuen Schicht eben nicht nur auf die darunterliegende zurückgreifen, sondern unter Umständen auch auf mehrere Schichten tiefer, aber immer diese Unterteilung in zwei Teilwörter beachten. Zu diesem Beispiel noch Fragen? Dann hier eben die Behauptung, und dann gleich der Beweis, dass der das Wortproblem entscheidet. Da haben wir jetzt keinen sauberen Beweis geführt, dass das Wortproblem von diesem Algorithmus entschieden wird. Da habe ich einfach nur gesagt, Induktion nach J-I. Aber wir werden uns etwas genauer überlegen, warum wir das Zeit in Zeit O von W, Länge von W hoch 3 funktioniert. Für eine fixe Grammatik. Das heißt, die Grammatik ist ein für alle Mal fix. Fixe Anzahl von Produktionen, fixe Anzahl von allem. Und nur die Wortlänge ist variierbar. Und das Wort natürlich. Und N sei jetzt die Länge des Wortes. Und erstmal überhaupt, wie viele Mengen berechnen wir da? V, I, J, das sind gerade, ja, die Hälfte von eben n mal n minus 1, das heißt, es ist n, O von n Quadrat. Das ist einfach diese Dreieckstabelle, die hat eben so viele Einträge. Und hier nochmal zur Erinnerung, das war die Berechnungsvorschrift für die Mengen VIJ, wo Sie eben suchen ein K zwischen I und J, und dann müssen Sie noch suchen über die Mengen VIK und die Mengen VK plus 1J, und dann müssen Sie noch suchen, also über alle Kombinationen von Zeichen, und dann suchen Sie noch für irgendeine Kombination, gibt es dann eine Produktion, die diese Kombination auf der rechten Seite stehen hat, und dann können Sie die Produktion auswählen, beziehungsweise das A daraus die linke Seite auswählen. Das heißt, für jede der Mengen müssen wir wie viele Werte betrachten? Alle möglichen Ks, das sind gerade J-I-Werte, und J-I ist definitiv kleiner als N, also maximal N-Werte. Das heißt, wir haben hier eine Schleife, die maximal so oft ausgeführt wird, wie das Wort lang ist, und jedes Wort Und es gibt n Quadrat viele Mengen, das heißt, hier haben wir schon unser n hoch 3. Der Rest darf uns nichts mehr kosten oder nur noch konstante Zeit kosten. Und das ist jetzt erstmal etwas verblüffend, aber denn wir haben ja zwei weitere Schleifen. Eine Schleife, die über diese, also diese Iteration über diese Mengen und dann noch die Iteration über die Menge der Produktion, wo wir suchen müssen, gibt es so eine Produktion. Wieso kostet uns das nur noch konstante Zeit? Also für jedes Produkt, hier ist es jetzt so, dass ich sage, ich gucke alle Produktionen an und dann gucke ich, ob die rechten Seiten, das B und das C, in den entsprechenden Mengen VIK und VK plus 1J sind. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Gesamtzeit ist n hoch 3, weil die Größe der Produktion und die Größe, also die Anzahl der Produktionen und deren Größe und die Anzahl der Nichtterminale, das ist alles konstant. Wir haben eine fixe Grammatik, das heißt, der Aufwand, um jetzt über diese Mengen zu iterieren, die Mengen können ja maximal so viele Elemente enthalten, wie wir Nicht-Terminalzeichen haben, das ist auch fix. Das heißt, das ist alles ein konstanter Aufwand, der hier nur noch anfällt. Und das Entscheidende ist allein dieser Aufwand, der mit der Länge des Wortes wächst. Alles andere hat mit der Länge des Wortes nichts zu tun in dieser Berechnung und ist damit konstante Zeit. Und damit kriegen wir diese Gesamtheit n hoch 3, die sich eben ergibt aus dem n Quadrat, multipliziert mit der Länge dieser Schleife hier. Und dasselbe gilt für die Konstruktion. Wir haben jetzt gar nicht über die Initialisierung gesprochen, die VII. Wenn man die sich überlegt, das war, dass wir über alle Produktionen, also da haben wir uns gefragt, wie kann man dieses eine Terminalzeichen herleiten? Und da läuft man einfach über alle Produktionen drüber und guckt, kann man aus einer dieser Produktionen eben dieses Terminalzeichen herleiten? Und das ist auch wieder O von 1, weil es eben nur über die fixe Anzahl von Produktionen drüber laufen muss. Hat mit der Länge des Wortes nichts zu tun. Das heißt, wenn Sie alle VII berechnen, ist es natürlich gerade O von N, weil Sie N viele Einzelmengen haben, mit denen Sie starten. Und dieses O von N macht natürlich hier unser O von N hoch 3 nicht fett. Das heißt, diese Initialisierungsphase ist nicht teurer als das, was dann später in den weiteren Schritten stattfindet. Und das ist der Algorithmus mit einer etwas abstrakten Komplexitätsanalyse. Und der Algorithmus sagt jetzt nur ja, nein. Der berechnet eben diese ganzen VIJ und dann gucken Sie am Ende nach, ist mein Startsymbol in V1N drin und dann wissen Sie es, ob das Wort herleitbar ist. Normalerweise ist man mehr an einer Ja-Nein-Antwort interessiert. Man möchte auch gerne typischerweise den Syntaxbaum haben, wie jetzt die Herleitung von diesem Wort aussieht, aus dem Startsymbol. Und das kann man sehr einfach, kann man den Algorithmus erweitern. Und zwar, dass er nicht einfach nur sagt, in diesen Einträgen VIJ, das ist die Menge der Symbole, die mir dieses Teilwort I bis J berechnet, sondern dass er auch noch sagt, und hier ist für jedes der Nicht-Terminalzeichen auch noch ein Syntaxbaum, der mir diese Herleitung liefert. Und das ist eben die Menge der Syntaxbäume mit Rand und natürlich die Wurzel des Syntaxbaums ist dann gerade das Symbol, was früher als einzelnes Symbol in VIJ stand. Gut, das heißt, diese Erweiterung ist nicht sehr schwierig. Das ist aber natürlich ein kubischer Algorithmus. Wenn Sie das für reale Programmiersprachen anwenden, möchten Sie nicht haben, dass Ihr Compiler also eine kubische Abhängigkeit von der Größe der Eingabe aufweist, weil dann werden Sie mit bei Millionen von Zeilen Programmen wahrscheinlich in Probleme laufen. Da möchte man dann lineare Abhängigkeiten haben. Aber es ist immerhin interessant zu wissen, dass Sie ganz beliebige kontextfreie Grammatiken mit kubischer Zeit parsen können. Das waren jetzt alles entscheidbare Probleme, also insbesondere das Wortproblem. Jetzt kommen wir als Vorschau zu ein paar unentscheidbaren Problemen. Das heißt Probleme, für die es keinen Algorithmus gibt, der sie löst. Und das ist jetzt ganz im Unterschied zu den regulären Sprachen, wo all diese Probleme entscheidbar sind. Äquivalenz. Wenn Sie zwei Grammatiken haben und möchten gern wissen, erzeugen die gleiche Sprache, kann man im Allgemeinen nicht entscheiden. Schnittproblem. Ist der Durchschnitt zweier kontextfreier Grammatiken leer? Auch unentscheidbar. Frage, ist eine kontextfreie Grammatik, beschreibt die vielleicht nur einfach eine reguläre Sprache? Nicht entscheidbar. Mehrdeutigkeit hatten wir schon mal von einer kontextfreien Grammatik, ist auch nicht entscheidbar, hatte ich doch auch schon gesagt. Das heißt, das ist so eine Vorschau, die zeigt, dass die kontextfreien Grammatiken wirklich erheblich ausdrucksstärker sind, dass da können sie so viele Dinge mit ausdrücken, sodass plötzlich Sachen unentscheidbar wären, die für die regulären Sprachen entscheidbar sind. Jetzt einfache Abschlusseigenschaften, wenn Sie also kontextfreie Grammatiken miteinander oder unter welchen Sprachoperationen sind die kontextfreien Sprachen abgeschlossen? Das ist die Frage. Und wenn Sie zwei Grammatiken G1 und G2 haben, und dann kann man, es geht ja doch nicht um die Sprachen, es geht hier um die Grammatiken, dann können Sie also die Grammatiken schon so kombinieren, dass eine korrespondierende Konstruktion auf den Sprachen erfolgt. Und zwar, Sie können eben eine Grammatik bauen, die die Vereinigung der beiden Sprachen produziert. Das ist nicht sehr schwierig. Wie sieht die Grammatik aus? Natürlich einfach fügen Sie ein neues Startsymbol hinzu und vereinigen sozusagen die Grammatiken, fügen ein neues Startsymbol hinzu und sagen dann, das geht nach S1, dem Startsymbol von der ersten Grammatik, oder nach S2. Nicht sehr schwierig. Die Konkatenation der beiden Sprachen ist natürlich auch durch eine Grammatik darstellbar, indem Sie einfach jetzt sagen, Ihr neues Startsymbol geht nach S1 gefolgt von S2, dann kriegen Sie alle Wörter, die aus der ersten konkateniert mit der zweiten folgern. Wenn Sie den Stern machen wollen, auch da können Sie es wieder sehr einfach bauen, indem Sie sagen, naja, das S geht entweder nach S1, S oder nach Epsilon, so kriegen Sie halt Ihren Stern. Und damit wissen wir, dass erstens die Sprachen unter all diesen Operationen abgeschlossen sind, die kontextfreien Sprachen unter Vereinigung, unter Konkatenation, unter Stern. Und damit wissen wir auch, dass wenn wir jetzt in den kontextfreien Grammatiken Stern zulassen oder zulassen oder Konkatenation, kriegen wir nichts Neues. Das heißt, das ist jetzt eine... Ach so, rückwärts, ja, das auch noch der Vollständigkeit halber. Sie können natürlich auch die Spiegelsprache auch wieder von der kontextfreien Grammatik erzeugen lassen, wo Sie natürlich einfach jede Produktion umdrehen. Also nicht rechts und links vertauschen, sondern auf der rechten Seite das Wort umdrehen. Und damit kriegen wir, dass hier eben die Sprachen abgeschlossen sind unter diesen Operationen und der Beweis ist im Prinzip das, was ich eben auch schon auf der Folie skizziert habe. Das heißt, das möchte ich nicht genauer nochmal durchgehen. Aber das hier ist ganz interessant. Das sagt uns eben, dass ich verallgemeinerte kontextfreie Grammatiken zulassen kann. Ja?
Also bei dem dritten über das Stern S1, das ist der alte Startsymbol.
Ja, altes Startsymbol. Ja. Und da wir diesen Abschluss haben unter all diesen Operationen, können wir jetzt auch uns erlauben, in den kontextfreien Grammatiken auf der rechten Seite nicht einfach nur Sequenzen von Symbolen zuzulassen, sondern eben da auch die üblichen regulären Ausdrücke zuzulassen. Das heißt, dass man eben auf der rechten Seite von so einer Produktion auch sowas schreiben kann, was weiß ich, S geht nach A Stern, A gefolgt von B oder C. Sowas wäre jetzt völlig okay. Wir wissen, dass das eine kontextfreie Sprache ist, weil wir all diese Operationen, die kontextfreien Sprachen sind darunter abgeschlossen. Das heißt, Sie kriegen damit nichts Neues. Und das ist aber, das ist die sogenannte Backus-Nauer-Notation, die erlaubt solche Dinge auf der rechten Seite noch. Das ist eben eine Erweiterung der kontextfreien Grammatiken, aber es ist nur eine notationelle Erweiterung, keine, die tatsächlich die Sprachklasse erweitert. Also das wäre das, was ich hier angeschrieben habe, ist gerade die Backus-Nauer-Form. Und die machen solche Grammatiken natürlich lesbarer, wenn man nicht alles über Produktion ausdrücken kann, sondern sehr kompakt eben auch sich Dinge wie Stern und oder zulassen kann. Aber es gibt auch Dinge, unter denen die kontextfreien Sprachen nicht abgeschlossen sind. Und die Vereinigung, die war einfach, der Durchschnitt ist es aber nicht. Der Beweis ist sehr direkt. Wir gucken uns zwei Sprachen an. Die Sprache L1, das ist die Menge der Wörter A hoch I, B hoch I und C hoch J, wo I und J beliebige Zahlen, ganze Zahlen sind, natürliche Zahlen sind. Und die Sprache A hoch I, B hoch J, C hoch J. Sozusagen der Bruder davon. Und diese beiden Sprachen sind jeweils kontextfrei. Wieso? Einfache Grammatik, nehmen wir mal die erste Sprache. Wie sieht die Grammatik aus, um die erste Sprache zu erzeugen? DC. Und was ist D? D kann sein Epsilon oder ADB. Was heißt, dieses D ist gerade dazu da, um diesen Teil hier zu erzeugen, die A hoch I, B hoch I. Dazu ist gerade die Produktion so geschrieben, dass sie eben immer gleich viele A's und B's erzeugt. Und dann bleibt nur noch das C, das Groß C. Na, das Groß C kann jetzt eine beliebige Zahl von kleinen C's erzeugen. Das heißt, das Groß C ist damit, kann leer sein oder auch wieder klein C gefolgt von Groß C. Das heißt, das ist eine, einfach nur eine Demonstration. Die Sprache ist wirklich kontextfrei, die wir da hingeschrieben haben. Und die andere ist natürlich völlig dual. Und jetzt kommt der springende Punkt. Der Schnitt von den beiden Sprachen ist gerade die Sprache, wo alle drei, die Anzahl der A's, der B's und der C's identisch ist. Und wir wissen bereits aus dem Pumping-Lemma, das hatten wir letztes Mal, die ist nicht kontextfrei. Also Beispiel, Beweis durch Beispiel, Kontextfreiheit bleibt unter Schnitt nicht notwendigerweise erhalten. Und damit wissen wir auch, dass es nicht unter Komplement erhalten bleiben kann. Denn wenn sie es sowohl unter Vereinigung als auch Komplement erhalten bliebe, dann müsste es auch unter Durchschnitt erhalten bleiben. Denn Durchschnitt kann man einfach durch Kombinationen von Vereinigung und Komplement hinschreiben nach dem Morgen. Das heißt, das ist hier eine sehr, nur noch sehr reduziert die Anzahl der Operationen, mit denen man die Kontextfreiheit erhalten kann. Gut, jetzt gucken wir uns gerade mal an. Ja, doch, den Anfang von den Kellerautomaten können wir noch machen. Denn jetzt machen wir eine Transition. Wir hatten die ganze Zeit nur Grammatik uns angeguckt, aber keine zugehörigen Automaten. Jetzt gucken wir uns die Automaten an, die genau die kontextfreien Sprachen erkennen. Und das sind eben die sogenannten Kellerautomaten. Und der Kellerautomat ist jetzt ein bisschen reichhaltiger als der endliche Automat. Der endliche Automat, der fährt einfach nur an dem Wort entlang und merkt sich intern einen Zustand, einen von endlich vielen Zuständen. Der Kellerautomat, der hat auch so einen Zustand da drin und liest auch die Eingabe von links nach rechts, aber er hat zusätzlich noch einen Stack und in dem Stack kann er sich Dinge merken. Und das kann er eben benutzen, um zum Beispiel A hoch I, B hoch I zu erkennen, indem er erst die A's auf das Band schreibt und dann, wenn die B's kommen, dann holt er, nicht aufs Band schreibt, in den Stack schreibt. Und wenn die B's dann kommen, dann holt er sie wieder aus dem Stack raus und ist dann erst happy, wenn am Ende auch tatsächlich der Stack leer geworden ist. Das ist so eine simple Anwendung vom Kellerautomaten oder genau gesagt Anwendung dieser Stackmaschine auf die Spracherkennung. Und die Anwendungsgebiete, lange Zeit hat man gedacht, man benutzt Kellerautomaten nur, um Programmiersprachensyntax zu analysieren. Aber dann ist schon seit einiger Zeit wird es sehr aktiv benutzt, um Analyse von Programmen mit Rekursion zu betreiben, indem man diese Programme als Kellerautomaten kodieren kann und dann eben Anfragen über das Verhalten des Kellerautomaten stellen kann, die dann zu Verhalten des Programmes korrespondieren, ob das Programm terminiert zum Beispiel. Also das ist auch ein sehr aktives Gebiet in der Analyse von Programmen. So, was ist denn jetzt genau so ein Kellerautomat? Der ist jetzt ein bisschen umfangreicher als unsere endlichen Automaten. Den nennt man einen PDA in Abkürzung für Pushdown-Automat. Und das sind die Komponenten hier. Das kennen wir, das ist wieder eine endliche Zustandsmenge. Machen wir es doch so. Das Sigma kennen wir auch, das ist unser Eingabealphabet. Und dann kommt unser Gamma und das ist jetzt das Stack-Alphabet, das Keller-Alphabet. Das sind also die Symbole, die auf diesem Hilfsspeicher dem Keller stehen können. Dann kommt ein Anfangszustand, irgendwo muss man starten. Und es kommt auch ein initialer Kellerinhalt, Z0. Den Keller machen wir nicht leer, das würde nicht funktionieren, sondern wir schreiben am Anfang ein fixes Zeichen drauf. So wie wir auch unseren Zustand mit einem fixen Anfangszustand initialisieren. Und dann gibt es eine Übergangsfunktion und die sieht jetzt relativ komplex aus, ist aber im Endeffekt nicht schwierig. Was nimmt die hier als Eingabe? Die nimmt als Eingabe einen Triple von einem Zustand, das kennen wir, von einem Symbol der Eingabe oder auch einen Epsilon. Das ist sowas, das kennen wir auch, das ist eben ein Epsilon-Automat und zusätzlich noch ein Symbol vom Stack. Das heißt, in jedem Abarbeitungsschritt, in jedem Transitionsschritt dieser Übergangsfunktion wird sowohl in der Eingabe ein Symbol gelesen oder auch nicht. Das kann also auch mit dem Epsilon sein, dass die Eingabe keine Rolle spielt. Aber es wird auf jeden Fall auch der oberste Stack, das oberste Stack-Symbol gelesen und es wird eben geguckt, was sagt meine Maschine, wenn ich diesen in diesem Zustand bin und das lese oft in der Eingabe und das lese im Stack, was tue ich dann als nächstes? Und was heißt nächstes? Das ist eben, die Ausgabe, jetzt kriege ich eine Menge und PE ist ja die, eine endliche Menge von möglichen neuen Verhalten. Und was ist das Neue? Ich kann natürlich in einen neuen Zustand gehen und ich kann, die Eingabe kann ich nicht verändern. Da gehe ich immer nur schrittweise drüber. Was ich verändern kann, ist der Zustand. Das ist eben in dem Paar, was zurückgegeben wird, die eine Komponente. Und ich kann verändern den Stack-Inhalt. Und das ist die zweite Komponente, indem ich eben dieses eine Stack-Symbol, was ich gelesen habe, dass ich das ersetze durch möglicherweise ein ganzes Wort. Also Gamma-Stern. Gamma ist ja unser endliches Keller-Alphabet. Das heißt, zu jeder dieser Eingaben, Zustand, Eingabe, Symbol, Stack-Symbol, kriege ich eben, aha, mit der Eingabe könnte ich jetzt in den Zustand gehen und dieses eine Stack-Symbol durch ein ganzes Wort ersetzen. Und was wir hier haben, ist gerade jetzt, wenn ich das mit der Potenzmenge schreibe, dann kriegen wir einen nicht-deterministischen Kellerautomaten, der zu einer Situation mehrere Folgesituationen hat. Wenn ich das hier jetzt weglassen würde, dann wäre es einfach nur, dass ich ein Paar kriege, ein einzelnes Paar aus einem neuen Zustand oder und einem neuen Stack-Inhalt. Und dann haben wir auch noch Endzustände. Und das ist jetzt nochmal die intuitive Bedeutung. Also wir gehen hier gleich von einem nicht-deterministischen Automaten aus. Ich habe jetzt eben hier, bin in einer Situation, wo ich im Zustand Q bin. Ich lese in der Eingabe ein A und das oberste Stack-Symbol ist ein Z. Was kann ich dann machen? Nun, wenn eine meiner Ausgaben von der Delta-Funktion gerade so ein Paar ist, Q-Alpha, dann kann ich eben in den neuen Zustand Q' gehen und ich ersetze Z durch Alpha. Was heißt das für den Stack? Das heißt natürlich, dass der Stack wachsen kann, wenn ich Z durch mehrere Symbole ersetze. Der Stack kann ja auch schrumpfen. Ich kann das oberste Symbol Z einfach durch das leere Symbol ersetzen. Dann habe ich einen Pop gemacht, habe das oberste Symbol gelöscht. Oder ich kann eben das durch ein einzelnes Symbol ersetzen oder durch eine ganze Kette von Symbolen. Deswegen der Stack, ich gucke immer das oberste an und das manipuliere ich und ersetze es durch 0, 1 oder mehr Zeichen. Frage zu diesem Kellerautomaten, zu der Idee und wie das ungefähr funktioniert. Dann hier nochmal ja, das, was ich eben schon gesagt habe, dass die Aktion, die ich ausführe auf dem Keller, dieses Alpha, das kann eben die Länge 0, 1 oder mehr haben. Das heißt, der Keller kann wachsen oder schrumpfen oder gleich lang bleiben. Und wenn unser A, das war das Zeichen, was wir in der Eingabe lesen, wenn ich da einen Epsilon hinschreibe, dann heißt es, ich will gar nichts in der Eingabe lesen. Also ich bearbeite keinen Buchstaben ab, sondern ich bleibe mit meinem Lesekopf einfach auf dem jetzigen Buchstaben stehen. Was das ist, ist mir egal. Dann wird eben nicht weiter gerückt. Und zuletzt, für grafische Notationen sehr wichtig, damit man nicht diese unlesbaren Tupel hinschreiben muss, kann man jetzt auch wieder so eine Art endliche Automatnotation, aber das ist kein wirklicher endlicher Automat. Wir haben zwar nur endlich viele Zustände, aber unser Kellerautomat kann sich natürlich in mehr Gesamtkonfigurationen befinden, weil wir haben ja immer noch den Stack dazu und da gibt es unendlich viele Stacks. Und was sagt das hier jetzt aus? Das sagt aus, wenn ich in dem Zustand Q bin, und ich lese in meiner Eingabe einen A und ich lese auf meinem Stack ein Z, dann kann ich in den Zustand Q' gehen und mein Z ersetze ich durch Alpha. Das ist gerade die grafische Interpretation für diese Aussage hier, dass bei dieser Eingabesituation diese Aktion passieren kann, dass ich eben in den Zustand Q' wechsle und dass ich mein Z durch einen Alpha ersetze. Das heißt, deswegen ist da dieser senkrechte Strich zwischen den beiden. Das eine ist Teil der Eingabe, das A und das Z, und das Alpha ist das, was ich aus dem Z mache. Und mit Konfiguration von so einem Kellerautomaten bezeichnet man, das kann man sich vorstellen, als Momentaufnahme des Kellerautomaten. Wie sehen die verschiedenen Komponenten des Kellerautomaten aus? Und das ist gerade ein Tripel, das mir sagt, was ist der Zustand einer von diesen endlichen Zuständen, in dem er sich befindet? Was ist das Restwort, was ich noch nicht gelesen habe? Alles andere habe ich schon weggeworfen. Das ist also mein Wort W hier. Und was ist der Kellerinhalt? Das ist mein Wort Alpha. Und ja, okay. Und die Anfangskonfiguration, das ist Teil, das holen wir uns aus der Definition des Automaten raus, denn in dem Pushdown-Automaten gibt es einen Startzustand und es gibt einen Startkellerinhalt. Und natürlich, wenn ich anfange und ein Wort mit dem Automaten bearbeiten will, dann schreibe ich am Anfang in meine Konfiguration genau dieses Wort, das ganze Wort und noch unabgearbeitet rein. Und dann werde ich eben schrittweise diese Konfiguration so modifizieren, wie das die Delta-Funktion das mir angibt. Und ja, das habe ich eben schon gesagt alle. Und der aktuelle Kellerinhalt ist Alpha, das ist der dritte Teil dieser Konfiguration und das oberste Kellerzeichen steht ganz links, das heißt, mein Alpha ist ein Wort und links ist das oberste und rechts das unterste Kellerzeichen und ich lese immer nur das vorderste Zeichen des Wortes. Und dann möchte ich enden mit der Transitionsrelation. Jetzt habe ich alles bis jetzt nur beschrieben, Momentaufnahmen. Und jetzt die Transitionsrelation ist gerade diese getaktete Fortschreibung von einer Momentaufnahme zur nächsten. Und das ist einfach eine Relation zwischen Konfigurationen. Und wann kann ich eben von der einen Konfiguration zur nächsten vorwärts schreiten? Wenn ich in dieser Situation bin, das heißt, ich bin im Zustand Q, habe ein Wort, was ich verarbeiten will, wo im Moment gerade ich das Symbol A lese und ich habe einen Stack, wo ganz oben das Symbol Z steht, dann kann ich diese Transition machen, falls ich eben für das Delta mit genau diesen drei Parametern Q, A und Z eine mögliche Folgeaktion habe, Q und Beta, dann wird eben mein Q hier links wird durch das Q' ersetzt. Das W, das war jetzt nicht so, das AW, da schmeiße ich das A weg und habe nur noch mein W. Und im Stack da habe ich vorher Z-Alpha und jetzt habe ich Beta-Alpha, wobei das Beta eben aus meiner Folgeaktion herkommt. Das ist die eine Möglichkeit, eine von zwei Möglichkeiten. Die andere ist, dass Sie hier kein Zeichen haben, also A ist natürlich aus Sigma, sondern dass Sie hier das Leerzeichen haben, dass Ihre Delta-Funktion also Ihnen sagt, du kannst auch was tun, wenn du im Zustand Q bist, egal was die Eingabe ist und oben auf dem Keller das Z liest, dann kannst du das hier als Folgeaktion kriegen. Dann sieht die fast identisch aus, wenn man sich die beiden Zeilen vergleicht. Nur hier steht W, hier steht AW, das geht nach W über, das A ist weggefallen, hier habe ich weiterhin das W. Das heißt, diese Transitionen verändern mein Eingabewort nicht, die verändern nur den Stackinhalt und den Zustand, wenn ich hier ein Epsilon stehen habe. Und das ist gerade nochmal in Worten das, was ich schon gesagt habe. Und da unsere Delta-Funktion eben eine Menge liefert, Element von, kann es eben auch mehrere Nachfolgerkonfigurationen geben, also dass Sie hierhin und dorthin gehen können von einer bestimmten Konfiguration aus. Und die Stern- und Hoch-N-Notation ist wie üblich. Und ich glaube, das ist auch schon genau, ja. Das heißt, damit sind wir am Ende für heute.